Also ich werde jetzt nicht zu jeder Frage was sagen, sollte euch einfach nur einstimmen. Aber alles, was die Bibel da gesagt hat, ist richtig oder hat die Wissenschaft bezeugt. Vielleicht ein paar Fun Facts ein paar Bibelstellen will ich trotzdem nennen. Der Wasserkreislauf wird in der Bibel so beschrieben: Gott zieht die Wassertropfen empor, treibt seine Wolken zusammen zum Regen, dass die Wolken überfließen und Regen triefen lassen und auf die Menge der Menschen. Also hoch, die Wolken werden dick und schwer und dann geht es wieder runter. Also ich finde es ziemlich krass, wie die Bibel das beschreibt. Das war 1000 vor Christus irgendwann. Also relativ, 2000 vor Christus irgendwann. Relativ genau in einem Satz, finde ich schon cool. Genau, die Ameise legt eigentlich hier in Deutschland, glaube ich, keine Wintervorräte an, aber im Mittelmeerraum gibt es eine Ameisentyp, der ist nennt man auch Ernteameise, und die gibt es vor allem halt im Mittelmeerraum bei Israel, und die legt tatsächlich Wintervorräte an, hat die Wissenschaft 1880 ungefähr entdeckt. Und die Bibel oder der Autor der Bibel wusste es natürlich schon vorher. Und der Hase, das ist das Witzigste, der ist jetzt kein so typischer Wiederkäuer, wie man es vielleicht kennt von der Kuh, die es isst. Es geht in den Magen, dann kommt es wieder hoch, sie isst Magen und keine Ahnung wie oft. Beim Hasen funktioniert es so, der Hase isst was, es kommt in den Magen und dann wird es zu kleinen grünen Kügelchen geformt, die sehr vitaminreich sind. Dann wird es ausgeschieden, gekackt, und dann wird es direkt wieder gegessen, weil es so vitaminreich ist. Und dann geht es nochmal durch den Magen durch. Also genau, relativ witzig oder eklig, genau. Die Wissenschaft hat gesagt, hey, das ist ein Fehler von der Bibel, weil sie das bis zum 19. Jahrhundert nicht gecheckt hat. Und hat gesagt, hey, das ist doch ein Fehler der Bibel. Und irgendwann haben sie es gecheckt, hey, das ist ja wirklich Wiederkäuer, der Hase. Und genau. Wer die anderen Bibelstellen noch nachlesen will, ich lege dann später irgendwo einen Zettel aus, hier vorne einfach, da sind die anderen Bibelstellen noch drin. Genau. Manche sind ein bisschen Auslegungssache. Das mit der Kugel zum Beispiel, da kann man auch Kreis verstehen, aber genau, wo habe ich jetzt meine Blätter hin? Ah, da oben. Genau, jetzt kannst du wieder auf meine PowerPoint zurück. Du wirst heute richtig gefordert, Joni, aber du machst es sehr cool. Manches habe ich gesagt, das manchmal ist Auslegungssache und dann, oder vielleicht der Wasserkreislauf, den lernt man in der dritten, vierten Klasse, und vielleicht denkt ihr, na, das konnten die bestimmt auch vorher schon irgendwie checken. Aber ich will mit einem Fakt in der Bibel beginnen, der mich echt umgehauen hat, wo ich gesagt habe, hey, das ist kein Zufall mehr und das ist echt krass. Das ist das Nächste, genau. Wir sehen ein Sternbild. Ah, ich bin zu klein. Sage ich nicht oft. Ganz oben die Plejaden. Yeah, Joni, du bist mega. Das ist so ein Sterngebilde. Die hängen ein bisschen zusammen. Und zwar durch ihre Gravitationskraft hängen die miteinander zusammen. Und dann gibt es den Gürtel des Orion. Das sind diese drei, genau. Ja. Und die sind ja auch in diesem Sternbild drin, und da könnte man auch denken, die hängen irgendwie zusammen, sonst würde das ja irgendwann anders ausschauen. Aber bei diesen Sternen ist es so, dass die auseinanderdriften. Und jetzt könnt ihr raten, wer das schon wusste. Die Bibel, genau, Gott. Gott hat es dem Hiob gesagt. Und im Hiob steht dann, Hiob 38, 31, 32, also Gott fragt den Hiob, kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden oder lösen den Gürtel des Orion? Also kannst du die zusammenhalten, die Plejaden, also kannst du das zusammenhalten und fest, dass die nicht auseinanderdriften, oder kannst du diesen Gürtel auseinanderziehen, dass der auseinanderdriftet? Finde ich ultra krass, dass das in der Bibel steht. Hiob wurde entweder so 2000 vor Christus entstanden oder manche Kritiker sagen auch 700 vor Christus. Aber das siehst du nicht. Also das kannst du mit einem Auge nicht sehen. Und die Wissenschaft hat es im 17. Jahrhundert, habe ich es aufgeschrieben? Ah, da oben. Im 17. Jahrhundert haben die gecheckt, die Plejaden da oben, die bleiben zusammen. Im 19. Jahrhundert haben sie gecheckt, die drei Sterne, der Gürtel des Orion, diese Sterne sind unabhängig voneinander, also haben keine Schwerkraft, die sie anzieht. Und vor 35 Jahren ungefähr hat die Wissenschaft konnte es berechnen oder feststellen, dass diese Sterne tatsächlich auseinanderdriften. Und damit hat die Bibel mal wieder recht gehabt. Also finde ich schon krass, dass sowas in der Bibel steht. Einfach mal so eine Fakt aus der Wissenschaft gedroppt, dass wir das irgendwann checken, hey, die Bibel hat recht und es gibt einen Autor, der das schon wusste. Gott kennt die Welt, weil er sie gemacht hat. Wir gehen zum zweiten Punkt. Wir reisen ins Jahr, noch nicht weiter, gehen wir zurück, ins 14. Jahrhundert. Die Pest ist da. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die ist nicht so stark betroffen wie der Rest. Das sind die Juden. Die werden dafür verantwortlich gemacht. Aber warum wurden die Juden nicht so getroffen? Vielleicht Glück. Die Juden hatten ein viel stärkeres Hygienebewusstsein. Sie hatten diese Regeln aus dem Alten Testament. Wenn sie Toten anrühren, wenn sie irgendwelchen Ausfluss haben, wenn sie irgendwelche Krankheiten haben, mussten die teilweise in Quarantäne, teilweise, also ganz oft hatten die Waschrituale, die sie machen mussten. Und genau, dadurch waren die einfach viel weniger betroffen. Es gibt auch dieses Gebot in Mose, wenn du dein Geschäft verrichtest, geh aus deinem Lager raus, kack dort und komm wieder zurück. Für uns ist es Schwachsinn, wenn wir hier aus der Stadt gehen müssen, wir haben unsere Toilette hier, aber weil wir halt gute Hygiene Möglichkeiten haben. Wir können uns jeden Tag duschen und so. Aber für die war das lebensnotwendig oder lebenswichtig, dass sie sich daran gehalten haben. Und wenn sie sich nicht daran gehalten haben, war es mies für sie. Bis ins 19. Jahrhundert sind teilweise in Kriegen mehr in den Militärlagern gestorben als auf dem Schlachtfeld, weil sie diese Regeln nicht befolgt haben, weil sie halt überall hingekackt haben. Und weil sie halt diese Hygienemaßnahmen nicht gehabt haben. Ich habe die meisten Informationen habe ich aus diesem Buch Bibel und Wissenschaft, die Forschung hat Verspätung von Roger Libby, das lege ich auch später irgendwo aus. Ihr könnt mal durchblättern, das ist richtig cool für Lesefaule. Es sind nämlich immer ein, zwei Verse auf der linken Seite und dann auf der anderen Seite die Beschreibung, was Wissenschaft dazu sagt. Ich kann es auch ausleihen, wenn es jemand mal lesen will, kann man in ein, zwei Tagen durchlesen. Genau, wo war ich? Und da sind so viele andere Facts über, warum das gut ist, diese Hygiene, und was, wann die Wissenschaft das gecheckt hat. Auch über Wirtschaft, Ackerbau und so stehen extrem viele coole Facts drin, die die Wissenschaft erst viel später entdeckt hat. Aber ich werde jetzt nicht alles nennen, sondern gehe weiter. Ich habe mich immer gefragt, warte noch kurz, warum dürfen die Juden manche Tiere essen und manche nicht? Das wollte ich unbedingt noch reinnehmen, weil ich finde es einfach so cool irgendwie zu sehen, warum das eine Tier, ja, das ist der Frosch, darf man nicht essen, den Fisch, ja. Und der Roger Libby hat es halt mal studiert und hat geschaut, okay, welche Tiere darf man essen und welche nicht. Du kannst mal sagen, aufdecken. Das sind für die Vögel, müsst ihr jetzt nicht alles lesen. Zum einen gibt es Tiere, die essen Gräser, die für den Menschen nicht verdaulich sind oder unbrauchbar sind. Und wenn du die züchtest, dann nimmst du den Menschen kein Essen weg. War in Hungersnoten ganz gut. Dann gibt es Tiere, die Aas essen. Das sind Gesundheitspolizisten. Weil wenn es diese Tiere nicht gibt und überall Aas rumliegt und verdirbt, da kommen ganz viele Krankheitserreger hoch. Deswegen sollten die Israeliten diese Tiere nicht essen. Und außerdem, wenn die den Aas essen, kommt es wieder in den natürlichen Bio-Kreislauf, weil die es dann ausscheiden, das ist wieder guter Dünger. Genau, ganz witzig. Und dann gibt es Tiere, die sind quasi gut, wenn es die gibt, weil die gegen Plagen helfen, weil sie Ratten essen, weil sie Stechmücken essen, Heuschrecken essen. Und wenn es die nicht gibt, dann kommt da auch wieder Ungleichmäßigkeit rein in die ganze Ökologie und genau, Tierdings. Und das schadet dann den Israeliten. Für die damals sehr wichtig, für uns nicht mehr so wichtig. Wir können Plagen anders eindämmen, wir können Krankheiten anders eindämmen. Wir sind fortschrittlicher in der Hygiene. Und die Bibel im Neuen Testament sagt auch Jesus auch irgendwann, hey, ihr könnt eigentlich alles essen, was ihr wollt. Es macht euch nicht unrein. Er lenkt diese Punkte, da liegt er kein Gewicht drauf. Aber es gibt Dinge, wo Gott trotzdem Gewicht drauf legt. Und zum Beispiel in der Bergpredigt. Aber insgesamt im Neuen Testament. In der Bergpredigt stehen sehr, sehr viele Sachen ganz dicht. Und Jesus wusste, dass dieses Buch irgendwann entstehen wird und dass das wichtig sein wird für uns. Und deswegen hat er da Dinge nochmal ganz klar gemacht. Zum Beispiel, hey, macht euch keine Sorgen. Hey, verurteilt nicht. Macht den anderen nicht fertig. Redet ihn nicht dumm an. Hey, schau einer schönen Frau nicht hinterher mit falschen Gedanken. Hey, sei loyal zu deinem Partner. Hey, segne, der Böses dir tut. Liebe deine Feinde. Heftig, heftig, heftig. Also habe ich auch immer wieder zu kämpfen an dem einen oder anderen Punkt. Ich glaube, jedem geht es so. Und manchmal denken wir vielleicht, okay, muss ich das machen? Ist das sinnvoll für mich? Was bringt es mir, wenn ich meinen Feind lieb? Was bringt es mir, wenn ich den segne? Ist es schlimm, wenn ich einer anderen Frau hinterher schaue und mir meine Gedanken mache? Ach komm, ein Seitensprung geht schon. Das kriegt keiner raus. Merkt keiner. schadet keinem. Hey, ich habe euch gerade gesagt, dass Gott, die Bibel, dass da Gottes Wahrheiten drinstecken. Diese Hygienevorschriften für die Juden waren essentiell. Wenn jetzt Jesus hier was Neues bringt, glaubt ihr, das ist nicht essentiell für uns? Das sind keine leeren Regeln, sondern das ist einfach göttliche, das sind göttliche Prinzipien. Und genauso wie es früher für die Juden lebensrettend war, dass sie sich an diese Gesetze hielten, die für uns komplett Schwachsinn war, für die vielleicht auch Schwachsinn, vielleicht haben sie es nicht gecheckt. Und vielleicht checken wir diese Regeln, was Gott macht, auch nicht gleich. Aber genauso wichtig, glaube ich, dass das für uns ist. Hey, Gott ist nicht ein Gott, der sagt, hey, wir, die haben eh nichts zu tun, den Leben geht es eh viel zu gut, wir geben ihm mal ein paar Regeln. Nee, Gott ist so ein krass liebender Gott. Der will, dass es uns gut geht. Und deswegen gibt er uns das weiter. Die Frage ist, vertrauen wir darauf oder vertrauen wir darauf nicht? Gott kennt die Welt. Gott kennt den Menschen. Deswegen gibt er uns gute Ratschläge. Und ich will noch einen Punkt weitermachen. Gott kennt dich. Bis ins 19. Jahrhundert glaubten die Menschen teilweise, dass im Samen des Mannes der Mensch in Miniaturform dargestellt oder lebt oder drin ist quasi. Also ganz kleines Baby im Samen. Und wenn dann die Verschmelzung mit Eizelle und Samen passiert, dann wächst dieses kleine Miniaturmännchen zum Baby heran und wird irgendwann so groß wie ich vielleicht. Genau. Aber im 19. Jahrhundert haben sie irgendwann festgestellt, nee, das ist gar nicht so. Das ist ein Zellklumpen. Und in diesen Zellklumpen ist übrigens alles schon enthalten, was der Mensch später mal sein wird, seine Augenfarbe, seine Haarfarbe, wie groß er sein wird, teilweise seine Persönlichkeit, in diesen kleinen Zellklumpen. Es ist ein Zellklumpen, aber alles ist enthalten. Und das hat irgendwann die Wissenschaft herausgefunden. Und dieser Zellklumpen teilt sich dann pro Tag zweimal und nach 6 bis 7 Wochen kann man dann irgendwann den Kopf, den Rumpf und winzige Arme und Beine erkennen. Genau, was sagt die Bibel dazu? Psalm 139, 14 bis 16. Ich danke dir, schreibt David, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunklen Gestalt annahm, tief im Mutterschoß. Du sahst mich schon, als ich noch ungeformt war. Luther schreibt, noch nicht bereitet. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. Ungeformt, schreibt die Bibel. Hebräisch heißt es Golem. Und übersetzt, wörtlich übersetzt, eine ungeformte Substanz. Und die wird geformt im Verborgenen. Und das ist, finde ich, echt, das ist eigentlich das, was im Mutterleib passiert. Diese ungeformte Substanz wird irgendwann geformt. 1000 vor Christus, im 19. Jahrhundert, bestätigt. Die Bibel ist voll von diesen Dingern. Wenn man noch darauf eingeht, was für Prophezeiungen es gibt, dann ist es eigentlich der Hinweis oder dieser Wink von Gott, hey, hallo, die Bibel ist weg, Hier ist noch die Sache. Die Bibel, die ist nicht nur irgendwie ein komisches Buch mit coolen Geschichten drin. Die Bibel ist von mir gemacht, eingegeben von mir, sagt Gott. Ich habe euch ein paar Hinweise gegeben. Und Gott hat nicht diese Hinweise um der Hinweise daran gegeben, sondern er hat diese Hinweise da gegeben, um unseren Glauben einfach zu stärken und dass wir checken, hey, das, was da drin steht, ist die Wahrheit. Die Wissenschaft, die Archäologie bestätigt das, was da drin ist. Immer mehr. Und das nicht um der Bestätigung willen, sondern damit wir checken, dass der Kern dieses Wortes wahr ist. Dass der Kern dieses Wortes wahr ist und der Kern des Wortes ist, dass Gott die Welt gemacht hat, dass er jeden von uns erdacht hat. Dass der Mensch aber sich selbst entscheiden konnte, geht er mit Gott oder geht er nicht mit Gott. Und wir haben Schuld auf uns geladen und das trennt uns von Gott. Aber Gott sagt, hey, ich liebe dich so sehr, dass ich alles gebe. Und deswegen kommt Jesus auf die Erde, gibt sich hin für unsere Schuld, dass wir wieder Beziehung mit ihm haben können. Das ist der Kern der Botschaft. Und darum, und damit wir ihm glauben, hat er immer wieder diese Wahrheiten in die Bibel gedroppt. Was machen wir damit? Vertrauen wir ihm oder nicht? Wir werden jetzt gleich wieder in Lobpreis gehen. Vielleicht kennst du Gott noch nicht. Ich weiß nicht, ich kenne euch alle nicht. Vielleicht hast du ihm noch nie gesagt, hey, ich möchte dir vertrauen. Oder hast ihm noch nie gesagt, ich möchte dich kennenlernen. Gott ist ein Gott, der Beziehung mit uns haben will. Und ja, du hast jetzt im Lobpreis auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, ich möchte dir vertrauen. Es wird hinten auch Segnungsteams geben, wo du es auch offen aussprechen willst. Genau, du kannst ihm das einfach sagen. In der Bibel steht, er ist da, er hört uns, er sieht uns. Und für die, die sagen, hey, ich kenne Gott eigentlich schon, aber so hundertprozentig, in bestimmten Punkten vertraue ich ihm noch nicht ganz. Oder ich will ihm noch mehr vertrauen. Vertrauen heißt, das zu tun, was Gott will. Wenn Gott sagt, hey, sag die Wahrheit und man lügt einfach immer wieder, weil man denkt, na, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, ich glaube, das dient mir jetzt nicht. Dann vertrauen wir ihm nicht. Oder nicht komplett. Es wird schwierig, ihm komplett zu vertrauen, aber Gott will, dass wir immer mehr ihm vertrauen. Im Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben oder ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben oder vertrauen, dass er ist, dass Gott da ist, dass er wirklich existiert. Und er muss vertrauen, dass er belohnt, die ihn suchen, dass Gott belohnt, die ihn suchen. Gott belohnt, die ihn suchen. Vertraust du ihm? Glaubst du ihm? Ich möchte einfach ganz kurz, 3 Sekunden einfach Stille haben, könnt einfach kurz drüber nachdenken. Vertraust du ihm? Willst du ihm vertrauen? Ich möchte noch beten. Wenn du sagst, hey, ich möchte Gott zum ersten Mal vertrauen, ich kenne ihn noch nicht, aber ich will ihm vertrauen. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte ihm mehr vertrauen als bisher. Ich sehe die Wahrheit, die er echt, dass die Bibel die Wahrheit ist und ich möchte ihm und seinem Wort vertrauen. Dann kannst du es einfach zeigen, indem du einfach deine Hand auf dein Herz legst, als Zeigen, dass du ihm mehr vertrauen willst oder dass du zum ersten Mal ihm vertrauen willst. Ich will einfach dann für uns beten. Vater, Papa im Himmel, ich danke dir für dein Wort, für die Wahrheit, die du in deinem Wort versteckt hast oder hineingelegt hast, wo du zeigst, du bist real. Du kennst die Welt, du kennst die Menschen und du kennst jeden Einzelnen. Ja, wir wollen dir mehr vertrauen. Wir wollen dir glauben. Wir wollen dir, ja, deinen coolen Ratschlägen folgen. Ja, ich will, dass du uns hilfst und stark machst für das, was kommt, dass wir echt sagen, nee, in deinem Wort steht was anderes. Du hast was anderes gesagt und wir wollen dir vertrauen. Ich will, dass du uns stark machst, dass wir dir vertrauen. Ich danke dir, dass du sagst, ich halte dich. Ich nehme dich beim Wort. Ich führe dich. Ich leite dich. Ich liebe dich. Ich danke dir für deine Liebe, die du jeden Tag immer wieder uns zusagst, auch durch dein Wort, dass die Wahrheit ist. Ja, ich bete, dass wir darauf vertrauen. Darauf vertrauen, dass du uns wunderbar gemacht hast. Nicht mehr auf andere Gedanken zu vertrauen. Nicht mehr auf Insta zu vertrauen oder andere Dinge, die uns Falsches einreden, sondern auf dich zu vertrauen, der du sagst, hey, du bist wunderschön, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, du bist stark. Ah, ich bete, dass diese Worte, deine Worte im Kopf widerhallen und wir darauf vertrauen, die ernst nehmen und festnehmen. In Jesu Namen. Amen.